Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Im Januar 2011 traf ich Sigrid von Linting wieder. Wir sind uns vor vielen Jahren einmal begegnet und wir haben uns sehr gefreut und alte Erinnerungen wieder hervorgekramt. Auch darüber wollen wir heute berichten. Aber es geht auch um ein ganz aktuelles Wunder von Swami im Januar 2011. Lassen Sie sich überraschen. Liebe Sigrid, wir haben uns gestern zufällig wieder nach 15 Jahren, glaube ich, getroffen. Das letzte Mal haben wir uns beim Paduka-Fest 1995 getroffen. Da warst du aber auch schon ein paar Jahre bei Baba. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen Sai Baba gehört hast?
Ja, das war eigentlich damals eine schockierende Geschichte für mich, denn meine Tochter kommt aus Australien und erzählt mir eine ganz dubiose Geschichte über einen Heiligen in Indien namens Sai Baba, also der viel größer wäre als Christus. Und ich als studierte Theologin im Hauptfach, im Lehrfach, also ich war so schockiert und sagte also, nein, also das musst du dir überlegen. Und meine Tochter ist in ihr Zimmer nach unten gegangen und hat zu Sai Baba gebetet, also dass er mir doch also Erleuchtung schenken möge. Und ich betete oben vor meinem Jesusbild und er möchte doch meine Tochter wieder auf den rechten Weg führen.
Wie alt warst du damals?
Ich war damals 59, 60, war im 60. Lebensjahr, stand kurz vor meiner Pensionierung als Lehrerin. Und meine Tochter hat dann immer gedrängt und sagte, ja, wir müssen auch mal ins Zentrum, du wirst das ganz großartig finden, das ist alles so schön und einfach. Und ich habe gesagt, also erst im Juni, da ist vorbei, dann fange ich erst mal an zu lesen, was du nach mir ja zeigst.
Also das heißt, dass deine Tochter erst in Australien auf Sai Baba getroffen ist?
Ja, sie ist auf Sai Devotees gestoßen und ist wohl auch einige Male in diesen Gruppen, in irgendwelchen Gruppen gewesen. Sie ist ja in Australien herumgereist. Und das hat sie derartig angerührt und begeistert, dass sie mir das nur beibringen wollte. Und das hat ganz merkwürdige Reaktionen ausgelöst, eben, dass sie unten betete und ich oben nicht. Und dann kam der Juni und ich fing an zu lesen. Das erste war Kasturis Memoiren, also die Lebensbeschreibung von Sai Baba, Band 2. Und nach 3 Tagen machte es bei mir Knack. Und da wusste ich, das ist der, auf den wir gewartet haben.
Weißt du noch, an welcher Stelle es Knack gemacht hat?
Ja, wo er beschreibt, wie Sai Baba im Sand mit ihnen spielt irgendwie. Also es war auch eine Erinnerung, die es Kasturi von anderen gehört hatte. Sie spielten im Sand und er sagte, wer ist zuerst an dem Wunschbaum? Und alle liefen los und dachten, naja, und plötzlich lief er, hier bin ich. Und er war oben. Und das hat Kasturi wohl auch beeindruckt. Ich habe es nachher immer wieder gelesen von anderen. Du bist unsere einzige Zuflucht. Und also irgendwie kam es im Laufe. Und dann habe ich innerhalb einer Nacht das alles durchgelesen, nochmal von vorne.
Aber interessant ist ja, dass du als gelernte Theologin hast nicht gedacht, das ist aber Teufelswerk, sondern du warst schon damals so offen. Denn das ist ja nicht wirklich selbstverständlich, andere Religionen und Wunder so zu tolerieren.
Nein, das habe ich nicht gedacht, weil ich in meinem Studium schon Neues Testament wurde vom Evangelischen gelehrt. Ich bin evangelisch, altes katholisch. Nee, umgekehrt, altes evangelisch und neues katholisch. Und die Zeit zwischen den beiden, da ist eine Spanne von 200 Jahren, die hat ein Jude, ein ganz bekannter Jude, Rabbi Geis, gelehrt, den sogar die Nazis nicht angetastet haben, sondern ihn an die holländische Grenze gebracht haben und sagen, geh. Und der lehrte uns, so dass wir alle drei Religionen hatten und wir haben wunderbar verstanden. Das war so fantastisch und die sagten schon immer, alle Religionen sind eins. Und daher hatte ich gar nicht so große Vorbehalte, aber dass meine Tochter nur aus dem, wo in unserer Familie so viele Theologen waren und dass die da plötzlich ausscherte, naja, das war die Generation. So.
Gut, es hat also Knack gemacht, du hast alles gelesen, ja, und wie ging es dann weiter?
Dann sind wir in das nächste Zentrum, denn ich wohne weit auf dem Dorf am Niederrhein und bin da hingekommen und also war sehr verschüchtert, weil die da alle auf der Erde rumsaßen. Ich habe mich in die letzte Ecke gesetzt und denke, ach, da hörst du mal zu. Da wurde gerade gesagt, also da fährt ein halbes Flugzeug, ist voll zum 65. Geburtstag von Sai Baba. Wer fährt mit? Und da sagt eine Stimme hinter mir, ich fahre aber mit. Und alle guckten sich um und ich guckte mich auch um. Hinter mir war die Wand und meine Tochter schrie, ach Mutti, das ist aber schön, dass du mitfährst. Ich hatte überhaupt keinen Ton gesagt. Naja, ich konnte ja nun nicht und ich wollte auch nicht mehr. Ich wusste, das geht so weiter, nicht? Und dann kamen wir hier an und ich lese sehr schnell und sehr viel. Und hatte ich vieles Christel gelesen, wie die alle in Bombay ankommen und haben den großen Kulturschock beim Umsteigen. Und ich komme an und lauerte auf den Kulturschock. Ich war zu Hause. Und dann ging es weiter, eine merkwürdige Geschichte. Wir saßen, kamen in Bangalore an und wurden alle dann in Bussen verladen nach Puttaparthi. Und das war so ein merkwürdiger Himmel. Ich saß am Fenster und sehe auf einmal einen kleinen senkrechten Regenbogen. Und denke ich, das hast du ja irgendwo gelesen. Ich gucke wieder, kneife die Augen zu. Der stand noch immer da. Und da fragte ich meinen Nachbarn, siehst du auch, findest du nicht den Regenbogen sehr merkwürdig? Die guckt und sagt, da ist doch gar kein Regenbogen. Fragte ihre Nachbarn, siehst du einen Regenbogen? Nee, ich sehe keinen Regenbogen. Der Regenbogen war da. Ich habe ihn gesehen. Tja, aber ich habe doch an mir gezweifelt. Ich habe gedacht, sollst du da eine Sache sein aus dem Rosengarten? Kennst du das Buch? Ich habe dir keinen Rosengarten versprochen. Es geht um Schizophrenie. Da habe ich in Psychologie gelernt und da habe ich gedacht, solltest du da in den Rosengarten geraten sein?
Also du hast gedacht, du wirst verrückt.
Ja, aber das kam noch alles viel schlimmer.
Erzähl.
Also wir kamen dann an. Ich hatte im Flugzeug schon verlängert, 3 Wochen. Was also die Leiterin gar nicht gut fand. Denn ich war ja noch so weit weg vom Baba, fand sie. Und sie mochte auch immer, dass ich gerne 2 Schritte hinter ihr gehe, dass ich immer alles beobachten konnte, wie sie es machte und es richtig war. Ja, und dann kam der 9. Dezember, ich erinnere ganz genau, da hat meine Schwester von mir Geburtstag und ich hatte immer sehr Furcht vor Baba. Also Furcht ist nicht Angst. In der Bibel kommt das Wort Angst nicht vor, sondern immer Furcht hat was mit Ehrfurcht zu tun. Und wir saßen in der 7., 8. Reihe in der Ecke, wo es heute zur Purdaschandra-Halle geht. Und Baba kommt um die Ecke, bleibt da vorne stehen. Und ich sehe auf einmal ein grünes, ein blaues Auge. Er guckt mich an und fragt, woher kommt ihr? Wie viel seid ihr? Und ich antwortete. Und er sagte, ja, go. Und ich wusste, go heißt, Interview. Und dann bin ich aufgestanden und alle haben mich runtergezogen und gesagt, was fällt dir ein? Bleib hier sitzen. Und dann war die Anne aus Köln, die saß neben mir, sagt, ja, der hat uns gerufen, habt ihr das nicht gehört? Die tippten sich alle an den Kopf und sagten, na ja, dann wollen wir mal versuchen. Wenn sie uns nicht zurückschicken, dann kommen wir dahin. Und so, das war mein erstes Interview mit der Frau, die so weit weg vom Baba war.
Ja, erzähl mal von dem Interview.
Ja, ich kam genau vor ihn zu sitzen, wo er sich nachher hinsetzte. Da kam aber eine ganz beleibte Inderin und die schob mich mit ihrer Fülle zur Seite. Und ja, er war sehr freundlich. Und die Dame, die gesagt hatte, ich wäre so weit weg vom Baba, die kam mit Mühe und Not da rein. Ja, und ja, er hat dann sehr viel Vibhuti verteilt und also da habe ich dann auch geguckt, ist das richtig? Aber ich habe da nichts gesehen. Er hat dann auch seinen Ärmel hochgezogen und ich hatte vorher gesehen, da sind keine Taschen drin. Ich hatte aber darüber schon genug gelesen. Also da waren bei mir überhaupt keine Zweifel.
Hat er dich angesprochen?
Ja, er hat dann allgemein geredet und hat uns nachher in den kleinen Raum gebracht. Wir waren 11. Und da hat er sich besonders mit einer beschäftigt, deren Sohn drogensüchtig war. Er hat nur zu mir gesagt, hatte mir die Hand auf den Kopf gelegt und hat gesagt, du kommst später einem Japamala. Später weiß ich nicht, ob diesem oder nächsten Leben. Ich habe sie noch nicht, obwohl 2 Interviews später kamen. So, das war das.
Ihr wart ja zum 65. Geburtstag da. Wie war das?
Ja, also da stand eine 5 Meter hohe Staubsäule und ich habe mich zu Tode gehustet fast. Also buchstäblich, dass die anderen böse geworden sind. Ich sollte mich zusammennehmen. Und das ist 4 Jahre gegangen. Wenn ich hier war, Dauerhusten und sonst nichts. So, und ja. Wir kamen nachher in Chat 6 und das war sehr schön, das war wunderbar in den Chats. War kein Wasser mal und kein Licht und kein Strom. Aber wir sahen immer Baba im Sand gesessen, das war das Wunderbarste. Und oft auch Reihe 1 gehabt und vorne gesessen. Und ich habe dann auch einen mir gleichen Sari gekauft, Gott sei Dank einen Tag bevor dem ersten Interview. Den habe ich heute noch. Ja. Ja, das waren die Eindrücke. Ich war so voll, dass ich eigentlich nur Baba wahrnahm.
Dann seid ihr erstmal wieder zurückgefahren nach Deutschland. Du bist ja Theologin. Wie ging es denn weiter mit dir? Wie hat es jetzt deinen christlichen Standpunkt irgendwie verändert?
Na, er hatte ja gesagt, das hatte er uns noch gesagt, also wir sollten nicht sagen, ich werde jetzt Hinduist, das geht nicht, ihr bleibt dabei. Ich bin weiter in die Kirche gegangen und habe mich da betätigt, weil ich ja nun auch pensioniert war. Aber er hat sich dann immer wieder gezeigt.
In welcher Form hat er sich denn da gezeigt?
Zum Ersten guckte mich unsere ehemalige Tagesmutter, die guckte mich immer so komisch an und sagte, hast du keine Angst in dem Haus? Ich sage, wieso soll ich da Angst haben im Haus? Ich sage, was ist denn los? Raus mit der Sprache. Ach, weißt du, sagt sie, das Bild da in der Ecke, da, ich habe das Shiva-Bild. Und da sagt sie, weißt du, einmal guckt er ganz wütend und dann lacht er und dann zwinkert er mit dem Auge. Was ist denn das? Und dann sagt sie, ich habe es mir aufgeschrieben, am 9. Dezember ist eine ganz schlimme Sache passiert. Also ich komme abends her, um die Rollladen runterzulassen und merke, es ist jemand im Haus. Aber es war niemand da, es war wie ein Geist.
Also sie hat dein Haus während deiner Abwesenheit betreut?
Ja. Und sie geht überall rum und kommt dann in das Zimmer, wo ich auch schlafe und wo Babas Altar ist. Und da steht eingeklemmt in der Tür mein Sessel, der sonst gegenüber vom Baba stand. Und sie kriegte den nicht weg. Sie ist nach Hause gelaufen und hat zu ihrem Mann gesagt, du, also ich komme da nicht rein und der Rollladen muss runter. Da waren Fenster bis auf die Erde, muss gemacht werden. Da hat er gesagt, du spinnst, man kann doch einen Sessel weg. Aber er ging mit und sie kommen hin, der Sessel stand, wo er immer stand. Da sagt er, ich habe gesagt, du spinnst. Aber ich hatte vorher schon erlebt, wenn ich morgens aufstand, dann hatte der da rumgewuselt in meinem Zimmer. Dann lagen die Kissen da, mein Sessel stand an der anderen Ecke. Aber ich habe es ja nicht auf Baba geschoben, sondern habe gedacht, ich würde plötzlich schlafwandeln. Das habe ich mir 3 Nächte so mit angeguckt und dann habe ich das Zimmer abgeschlossen, alles in Ordnung gemacht, habe woanders geschlafen, einen Zettel hingelegt, wo ich den Schlüssel hatte. Och, das war genauso. Er hatte wieder sein Spiel getrieben im Zimmer. Bloß diesmal war von der Tür zu seinem Altar, waren die Kissen, die ich mit Lotus bemalt hatte, so über Eck zu dem Altar hingelegt. Und danach war es Ruhe. Tja.
Das ist eine wunderbare Geschichte, ja.
Also eine ganz, die kann man niemandem erzählen. Und auch, es ist nicht gut, wenn die Leute über dich lachen, dann beleidigen sie deine Seele und das ist Gott. Die hat bis heute noch nicht darüber gesprochen, ja.
Du hast ja gerade erwähnt, du hattest ja noch mehrere Interviews, also ihr seid dann wieder hingeflogen und hat denn Barber irgendwann mal dir ein Zeichen gegeben, dass er die ganzen Kissen durcheinander gebracht hat, also dass so eine Verständigung?
Ja, er hat immer wieder im nächsten Interview, da waren wir nicht so viel, da kamen wir, das war der 21. Januar, aber ich weiß nicht, welches Jahr das muss 96 gewesen sein, 96 ungefähr. Und da sagten alle, also Baba gibt keine Interviews, ihr braucht gar nicht damit zu rechnen, dass, nee, es war gerade Schröder an die Regierung, es war der Regierungswechsel gewesen. Und alle waren ein bisschen aufgeregt, weil nur alles anders kam. Nach 16 Jahren war die CDU weg. Und da kam ein ganz entscheidendes Interview. Und zwar habe ich gesagt, also wenn er keine Interviews gibt, also machen wir uns wenigstens schick für ihn. Das haben wir immer gemacht. Wir waren zu viert. Und der Baba kommt rein, verhandelte hinten irgendwo mit Russen. Ich saß auf Poolposition auf dieser Ecke. Und er blieb vor mir stehen und fragte, woher kommt ihr, woher seid ihr, wer seid ihr, wie viel seid ihr, vier? Und er sagte, go. So. Und wir kamen dann rein nach hinten und er fragte, was willst du? Und da habe ich gesagt, bitte gib uns eine bessere Regierung. Und da wurde er richtig energisch und sagt, ihr habt doch jetzt eine gute Regierung, die andere ist weg, die war korrupt. Und vergiss die Vergangenheit, die politische und auch deine eigene. Guck vorwärts, alles, was vorbei ist, ist vorbei.
Und so hat Swami das gesagt?
Ja, und das nächste Interview war, da waren wir nur zu zweit. Das war auch ganz merkwürdig. Er kam an, er war noch 3 Meter von mir entfernt und guckte zu mir schon rüber, weil er da noch Verständigung mit irgendwelchen Chinesen suchte und sagt, you go, you go. Aber ich wusste ja, ich musste warten, bis er vorüber war. Und dann blieb er vor mir stehen mit seinen Füßen auf meinen Füßen und guckte runter und sagt, you go. Und ich hatte meinen ältesten Sari an. Der war von der Küche hier in der Kantine befleckt und er war auch noch geflickt. Und denkt, oh Herr des Himmels, jetzt gehst du in einem beschmutzten Anorak zu deinen Füßen. Und ich blieb wie versteinert sitzen, weil ich nicht drauf gefasst war. Und er ging weiter, guckte sich um und machte so mit der Hand die Bewegung, go, go. Ich saß noch immer da und bis die Security, mit der ich in der Schneiderstube zusammengearbeitet habe, und sagt, get up, get up. Und da bin ich hingegangen und ich hatte was auf dem Herzen. Wir waren zu zweit nachher in dem kleinen Raum. Wir waren insgesamt nur 9. Na, was er immer vorne macht, wie geht's und was macht ihr? Und dass er gerne hat, wenn die Leute freundlich sind und spielen. Aber dass sie lachen, aber kein Gelächter, dass man lächelt. Und hat auch etwas materialisiert und bat uns dann zu zweit in den hinteren Raum und da fiel der anderen, die ein Gehörgerät hat, das Hörgerät aus. Und das merkte ich aber erst, als sie gar nichts sagte. Und er fragte dann wieder, was willst du? Und da sage ich, Baba, ich habe ein Problem. Du hast mir so viel gegeben. Ich habe ein Haus und alles hast du angespart. Und jetzt bin ich pensioniert. Und es ist Folgendes, wir wollen nach Weißrussland. Wir haben da ein Projekt, eine Schule und eine Sozialstation. Darf ich das Geld dafür einsetzen? Darf ich das hergeben? Ich wollte die Transporte begleiten. Man hatte mich drum gebeten. Und da sagte er, das ist wundervoll, tu es. Ich liebe doch Weißrussland so sehr.
Welche Stadt war da in der Nähe?
Tschernobyl rüber. Ja, aber das liegt ja in der Ukraine an der Grenze zu Weißrussland. Aber Weißrussland hat viel mehr abgekriegt.
Durch den Wind?
Ja, durch den Wind. Der war aufgestiegen und wäre dann auf Moskau losgegangen. Und da hatten die Moskau das rechtzeitig erkannt und hatten die Silberjudit in die Luft geschossen. Und da kam alles auf Südweißrussland nieder. Nicht?
Erzähl mal von dem Projekt, was ihr da macht.
Ja, wir bringen Sachen hin. Und das ist immer sehr schwierig, weil die uns an der Grenze abfangen wollten. Und wir unterstützten eine Schule. Als ich hinkam, waren noch 65 Schüler und 10 Lehrer ungefähr. Also sehr kleine Klassen. Wir haben das Gewächshaus wieder in Schwung gebracht, die Heizung in Schwung gebracht, die Sozialstation ausgestattet mit Medikamenten und mit Decken und allem. Also und ja, jedenfalls hat er gesagt, tut es, macht es, du wirst schon wissen, wie. Und das sind gute Leute, die das machen, du kannst denen vertrauen. Und ja, da bin ich 3-mal dahin gewesen, 3 Jahre hintereinander. Und dann waren nachher nur 25 Schüler und dann wurde das aufgelöst. Die Schüler kamen in eine andere Schule und ich glaube, das hat jemanden, ein Privatmensch, diese schöne Schule, die wir renoviert hatten, vom Dach bis zum Keller, Küche und alles. Und da hat wohl jetzt ein Privatmann, was weiß ich, wie das so geht. Naja, ja, es ist so. Aber wir haben andere Projekte. Ich bin dann eingestiegen, wir haben in Oberhausen ein Projekt, das nennt sich Friedensdorf International. Und dann holen wir Kinder aus Afghanistan, aus den ganzen Krisengebieten. Und das ist damals, als Afghanistan so schlimm, sogar die Taliban haben unser Flugzeug landen lassen. Und die Kinder rausholen, die also durch Kriegseinwirkungen behindert waren, also schwer beschädigt und dort nicht, die werden nach Deutschland gebracht und in Österreich, in Deutschland, in Belgien, in der Schweiz und in Holland kostenlos in den Krankenhäusern operiert. Und dann kommen sie nach Friedensdorf in Oberhausen. Und dort werden sie weiter behandelt, therapiert. Meistens ist das ein halbes Jahr und ein Jahr. Und dann gehen die zurück, auch besonders nach Afrika. Ja, das sind immer so 100, 120 Kinder sind immer unterwegs.
Und von wem wird das geleitet?
Das wird geleitet, ja, das ist ein Verein. Und zwar trägt er sich selbst. In der Umgebung die ganzen Chefärzte, also viele Chefärzte, die gehen dahin und machen das umsonst. Oder Krankenschwestern. Oder ich habe auch da eine Weile betreut, so Kinder führen. Aber wir holen die Kinder nicht raus, dass sie nicht in die Familien kommen, damit die nicht entwöhnt werden und sagen, oh, ich möchte auch lieber in Deutschland bleiben. Nicht? Aber
sag noch mal eben, wie das heißt.
Der Friedensdorf International Oberhausen.
Okay.
Ja, und da bin ich Mitglied und da engagiere ich mich jetzt seit der Zeit neben Baba und na, so anderen Dingen noch.
Hast du eben gesagt, das machst du alles noch neben Baba. Jetzt wollte ich aber nochmal wieder zurückkommen auf Baba. Wir haben uns ja nun vor 15 Jahren beim Paducah-Fest kennengelernt. Ja. Wie bist du zu den Paducahs gekommen?
Das hatte mir Düsseldorfer der Zentrale irgendjemand gesagt. Der hatte mich angerufen und sagt, wir fahren zu dem Paducah-Fest. Willst du da nicht? Oh ja, habe ich gesagt, da will ich hin. Und dann waren wir wieder eine ganz große Gruppe. Haben uns in Frankfurt getroffen und sind dahin gefahren. Ich habe die Nummer 600.
Meine Nummer weiß ich gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir damals auch eine alte Dame aus Riga mit dabei hatten, weil wir waren eine Gruppe von 16 Leuten und hatten einen Freiflug. Und da hatte der Bernhard Gruber, glaube ich, gesagt, nehmt die Dame mit.
Und die hatte noch einen Neffen oder sowas mitgenommen. Und sie hat ja auch in deinem Zimmer dann gelebt hier.
Ja, leider zum Paducah-Fest kriegte sie furchtbares Fieber, lag im Bett. Ich weiß nur noch, dass die alte Dame nachts oft hochgeschreckt ist und irgendwas in Russisch gesagt hat. Ja. Also offensichtlich, draußen ist ein Geräusch, die Russen stehen vor der Tür. Also das hat mich doch sehr, sehr...
Ach, die war die Architektin, ja.
Also ich habe mich mit ihr ja so auf Deutsch, Englisch irgendwie so halb unterhalten. Und es interessant war, dass in Riga damals eine Fernsehsendung über die Gruppe gemacht wurde mit Barbara. Und eines Tages stand die Polizei vor der Tür.
Ja, das weiß
und sie hatte, also kriegt den furchtbaren Schreck, aber die Polizei wollte gar nichts, sondern die haben gesagt, ihr habt doch da so einen heiligen Mann und in einem Haus sind Poltergeister, könnt ihr da vielleicht helfen?
Ja, ah, ja, jetzt erinnere ich mich an diese Geschichte. Ja, und das haben sie auch gemacht. Und zwar haben sie da auch vieles Christel wohl um Rat gefragt. Also das war ein reicher Mann gewesen, der sehr habgierig gewesen war. Und der ließ niemand rein in das Haus. Also da flogen, obwohl da niemand drin war, da flogen Gegenstände durch die Gegend. Und vieles Christel hat die Geschichte später mal in Wuppertal erzählt. Da hat sie gesagt, ihr müsst reingehen, ihr müsst die Fenster alle etwas offen lassen und in jede Ecke der Räume ein Fässchen Salz stellen und eine Kerze anzünden. Und da müsst ihr einfach immer das Gayatri singen oder beten. Und das hat geholfen.
Kennst du die Bedeutung vom Salz? Warum man da Salz?
Ja, das weiß ich nicht. Da war noch eine andere Geschichte. Da gab es einen Teich, einen Riesenteich. Und der hat so fürchterlich gestunken immer. Und man wusste nicht, warum. Und da hat ihnen ein Wandermönch geraten. Hat er gesagt, ihr müsst eine Kette darum bilden, euch die Hände reichen. Also es brauchten viele, viele Leute dafür. Und dann müsst ihr einfach singen und beten. Wartet mal ab, was passiert. Ja, und es ist gereinigt worden, der Teich.
Ja, die Kraft des Gebets mal hautnah in Aktion.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, dass sie erzählt hat, dass sie zu Barbara gekommen ist, nachdem sie ein Buch bei einer Freundin gelesen hat, die wollte ihr das Buch nicht überlassen und daraufhin hat sie das ganze Buch abgeschrieben
und übersetzt. Und da war sie so fasziniert von und hat dann sich mehr Bücher besorgt und hat die alle, also handschriftlich, weil damals in Mitte der 90er Jahre war es noch sehr schlecht beschäftigt. Und da hat sie das nach und nach gemacht und wurde dann immer freier und bis wir, und dann kurz danach wurden sie von uns eingeladen.
Und ja, ihr einziger Wunsch war wohl einmal im Leben nach Indien zu fahren.
Indien und zu Baba selbst zu sehen. Und das hat sie ja dann auch geschafft.
Sie war damals ja auch schon hoch in den 80ern.
Ja, da war sie hoch in den 80ern. Ich weiß, ich habe noch korrespondiert mit einer anderen Dame und habe von hier alles, was über Baba gab, in Englisch rüberschicken lassen. Das war gar nicht so teuer. Und nicht einmal, sondern mehrmals, so dass sie das überall verteilen konnten, im ganzen Baltikum. Und das fällt mir jetzt wieder ein. Ja, und waren sehr dankbar dafür.
Und wenn man sich jetzt umhört drüben auf dem Darshan-Platz, man hört ja fast nur noch Russisch im Moment. Ja. Also jetzt nochmal Paducahs. Sag doch mal 3 Worte über die Paducahs, damit unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr kennen, wissen, was die Paducahs bedeuten. Ich sehe, deine stehen ja hier auch auf dem Altar.
Also weißt du, für mich, ich kann nur sagen, was sie für mich bedeuten. Und damals hieß es, hat damals die alle aufgestellt bekommen und er ist in jedes reingestiegen. Es sind also seine Füße. Sie sind für mich so etwas wie Schutz. Und ich nehme sie überall mit hin. Nicht in die Stadt, wenn ich gehe, aber auf allen meinen Reisen nehme ich sie mit. Und es ist so, wenn ich irgendwo hingehe und ich gehe raus, ich gehe jetzt raus, komm mit und pass auf, dass gut abgeschlossen ist und pass auf, dass ich nicht zu viel einkaufe und du bist ja da und
ja, ich steige ja auch in kein Flugzeug ohne meine Paducahs. Und die Geschichte der Paducahs kann man im Ramayana nachlesen. Da gibt es übrigens eine Hör-CD in Dietzenbach mit 32 Stunden, gelesen von Malte Friedrich. Da kann man also das gesamte Ramayana nachhören. Aber die Passage, die uns interessiert, ist ja, dass Rama durch eine Verschwörung, sage ich mal, für 2x7 Jahre in den Wald verbannt wurde.
Ja, als der Bharata.
Sein Bruder?
Ja, die auf den Kopf sich gestellt hat und dann auf den Thron gelegt hat und hat nicht angenommen die Königswürde. Und
hat damit gezeigt, dass Rama der eigentliche König ist und die Padukas sind da stellvertretend. Ja. So. Jetzt kannst du dich noch an das Fest selber erinnern?
Ja, also das war ein Gedränge. Wir haben nachts um 2 Stunden angestanden und wurden dann immer mehr zurückgedrängt, weil welche immer sich dazwischen schmuggelten. Aber das war egal. Wir kamen dann hin und wir trugen die auf den Kopf.
Wie ein Bharata?
Ja.
Und Baba stand doch?
Ja, vorne und hat uns alle begrüßt. Und es war für jeden ein Set dahingesetzt. Ach, das war wunderbar.
Ein Set mit den Opfergaben für das anschließende Ritual, das von einem Priester geleitet wurde.
Ja. Das war sowas berührend. Und vorher hatten wir ja, wurde ja immer, hat man eingekauft und da war die ganze Purnachandra-Halle voll Teller und Messer und Kleider und für die Kinder und Farbstiften für die Schule und so weiter.
Als Spende für die Bedürftigen.
Ja, heute wird das ja anders geregelt. Kann man das über den Trust einzahlen und kreuzt an, wo, für wen man es, ich mache immer Education, weil ich ja Lehrerin war, nicht?
Also das haben wir so als Gegengabe dann.
Ja, ich sehe es als ein Geschenk an. Aber es ist auch wichtig, dass man sie pflegt und dass man jeden Tag, mache ich meine Puja, ich mache sie morgens zwischen 7 und 8 und singe dabei und meditiere und trinke Vibhuti-Wasser. Und das zur richtigen Zeit. Es ist wichtig, dass man das immer zur richtigen Zeit macht.
Was ist die richtige Zeit?
Ja, man verabredet, das hat Baba uns mal gesagt im Interview, ich weiß nicht mehr in welchem, dass man zur richtigen Zeit, man verabredet sich mit Baba. Ich möchte von dann bis dann Puja machen. Ich möchte dann und dann frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Und dann weiß Baba, dass er da ist. Und wenn man das nicht einhält, und das mehrmals nicht macht, dann sagt er, ja, der hat kein Interesse dran, dann bin ich auch nicht da.
Ach, das habe ich noch nie gehört.
Noch nicht gehört? Das ist, nein, und da halte ich mich ganz streng nach dran. Wenn ich fertig bin, dann lese ich erst den Tagesspruch und dann trinke ich mein Cappuccino und esse eine Banane dazu. Und um 10 Uhr gibt es Frühstück. Ein kleines, und da ich jetzt schon, er hat ja gesagt, in diesem Alter nach 70 sollte man sich auf 2 Mahlzeiten beschränken und da kommt man aus. Also um 10 Frühstück und um 3:30 3:30 fange ich an, meine zweite Mahlzeit zu bereiten. Und zwischendurch um 12 gibt es einen Apfel und um 6 nochmal irgendein Obst. Und das ist es. Und da weiß ich, er ist da. Und dann bete ich auch. Und ich habe ja Zeit, ich bin alleine. Das ist ganz wichtig. Er hat auch diese Geschichte erzählt, wo ein Ehepaar, das einen kleinen Laden hatte. Und die kamen und kamen auf keinen grünen Zweig und gingen zu einem heiligen Mann hin und haben ihm ihre Situation geschildert. Und da hat er gesagt, also Frühstück dann, mittags dann, ganz genau sollten sich daran halten. Und das haben sie gedacht, was ist denn das für eine Art? Haben sich aber daran gehalten und da hatte sich das Geschäft schon etwas gebessert. Und da war nach einem Jahr war das Geschäft immer besser oder immer besser, in ihnen ging es auch besser. Und da sind sie wieder hingekommen und wollten nur wissen, was sie denn nun noch machen könnten. Da sagt er, habt ihr denn nicht gemerkt? Ihr müsst die Verabredung mit Gott einhalten. Gebetszeiten, Mahlzeiten, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man das nicht kann, zum Beispiel wenn man auf der Reise ist, da kann man sich ja abmelden, das tut man bei Freunden ja auch. Da sage ich, Baba, also jetzt kann ich 2 Tage nicht deine Füße waschen, bitte habe Einsicht, ja, aber ich komme dann wieder, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann kann ich das machen und das gehört sich so. Ich melde mich bei meinen Kindern ja auch ab und meinen Verwandten und Nachbarn und sage, guck mal nach dem Haus. Diese Geschichte, glaube ich, steht aber irgendwo, Baba erzählt Geschichten drin in diesem kleinen Büchlein. Da hat er doch 2 rausgegeben.
So ein gelbes und ein blaues, ne?
Ja, ja.
Sei Baba erzählt, glaube ich, heißt das.
Erzählt Geschichten. bin in Brindavan und das war eine schöne Zeit und ich wohnte bei Srinivas als ein Dozent von ihm. Ich saß meistens im Ashram da vorne in der Halle und auf einmal eines Tages hörte ich immer hinter mir jemanden vier auf Englisch vor, mal laut, mal leise und ich drehte mich um. Es war niemand da. Und das ging so 3 Tage und da habe ich gedacht, Rosengarten meldet sich jetzt bei dir.
Also die Schizophrenie.
Die Schizophrenie. Und da bin ich dann zu Rosi gegangen, diese ganz alte Devotee, diese Lehrerin, die früher 15 Jahre Nonne war und dann ausgeschieden ist, weil sie es nicht mehr aushielt und dann Lehrerin wurde. Sie lebt im Dorf, nicht, sie ist jetzt ein paar Monate älter als Baba. Dann bin ich zu Rosi gegangen und habe gesagt, also Rosi, das und das ist mir passiert, sagt sie. Du bist nicht schizophren, du bist so klar wie sonst was. Das ist eine Sache von dir und mit dir und Baba. Pass mal auf, horch in dich rein, sei ganz ruhig, wiederhole den Namen und singe das Gayatri. Und du brauchst es nicht laut zu singen, singe es innerlich. Das ist vielleicht noch besser. So, und eines Nachts wache ich 12 Uhr aus, die Hunde bellen und da wusste ich, was war.
Und was war?
Baba ist 4 Jahre, 4 Monate, 4 Tage älter als ich.
Das ist ja köstlich, ja.
Ja, das war's. Also das hat mich fast umgehauen. Ja, das sind so Sachen. Gestern hatte ich noch ein wunderbares Erlebnis. Inge hatte ihren 70. Geburtstag.
Also Inge ist hier die Zimmernachbarin, das nur zur Erklärung. Aber das soll Inge mal erzählen, warte mal.
Das soll Inge erzählen.
Ja, Inge, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Also du hattest gestern Geburtstag, erzähl mal die Geschichte.
Wir haben gestern Nachmittag Kaffee getrunken, ich hatte eine Geburtstagstorte geschenkt bekommen und dann bekam ich von Susanne ein kleines Fläschchen, ich vergesse immer noch den Namen.
Amrit
geschenkt und es war 1,5 Millimeter in dieser kleinen Flasche drin und ich hielt sie ganz schräg und wir waren 7 Personen und ich sage immer, das ist ja kaum für jeden ein Tropfen. Und dann sagt Renate, die direkt neben mir saß, sagte, ach Baba, tu ein bisschen mehr rein, dass jeder was von hat. Und die Flasche füllte sich bis oben zum Rand. Und wir standen alle ganz erstarrt und guckten auf diese Flasche. Wie läuft es jetzt noch kalt drücken runter? Aber Baba war da.
Das ist ja der Wahnsinn.
Es wird mir jetzt noch kalt, also entschuldige, aber es ist ergreifend gewesen. Es war einfach ergreifend.
Wenn man sowas nicht selbst erlebt hat, kann man es nicht glauben. Ne?
Nein, man kann es keinem Fremden erzählen, der nicht dabei war, weil glaubt keiner. Kann man eigentlich vom Kopf her gar nicht, dass sowas möglich ist. Und du siehst selber, das Fläschchen ist wirklich, guck hier hin. Und wir haben schon davon ausgegeben. Auch in der Pipette, du siehst ja, ist vielleicht ein Fünftel, aber die Flasche war gestern, wenn ich drauf drücke, voll. So. Und wir sahen, wie wirklich ganz nach oben ging, bis oben hin.
Dein Geburtstagsgeschenk.
Mein Geburtstagsgeschenk.
Du bist aber gesegnet.
Danke.
Danke dir.
Thank you.
Sigrid, welches ist denn für dich die wichtigste Botschaft, die du jungen Leuten mit als Empfehlung geben würdest? Also die wichtigste Botschaft von Swami?
Demut. Demut, 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 Demut. Demütig zu sein in allen Lebenslagen und nie andere verurteilen. Man weiß nie, was dahinter steckt. Und da soll man mit sich selbst reden und sagen, Baba, was ist das? Gib mir ein Zeichen. Und es kommt dann eine Erkenntnis. Es kommt eine Erkenntnis. Aber Demut finde ich das ganz wichtig. Und Dankbarkeit für alles. Dankbarkeit. Womit habe ich verdient, dass ich hier bin? Und dass es mir so gut geht, nicht? Und dass ich abgeben kann von dem. Ich habe ihn damals, als auch wegen Tschernobyl fragte, habe ich gesagt, du hast mir so viel gegeben, es ist deins, was soll ich mit dem Geld machen? Meine Kinder sind groß und ich kann das nicht verbrauchen. Alle haben studiert, alle fünf. Der eine ist Psychotherapeuten geworden, die gestorben ist, der andere Arzt, Physiotherapeuten, also der ist Landschafts- und Städteplaner geworden, der Jan, der gestorben ist. Und Sigrid ist eine begnadete Malerin. Was soll ich tun? Du hast es mir gegeben, du bestimme drüber. Ach, er war so erfreut, ich bin so happy, hat er immer gesagt.
Jetzt sind zwei deiner Kinder gestorben, hast ja. du gerade erwähnt. Wie bist du damit umgegangen? Glaubst du, dass du ohne Baba es hättest verkraften können?
Ich hatte sie ihm schon übergeben, sagte sie, Mutterchen, ich habe keine Angst, ich weiß es, ich bin gut aufgehoben. Und Jan wollte eigentlich nach 2010 mit zu Baba. Zuerst hat er immer gesagt, dein Baba. Und nachher hat er gesagt, was sagt Baba dazu, was würde er dazu sagen? Baba, nur Baba, nur Baba. Da wusste ich, Baba hat es so gewollt und es ist die Zeit gewesen und er hat sie geholt, ja.
Dann danke ich dir, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, lass uns das Om zusammen singen, dreimal. Om. 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 Tat savitur varenyam bargo devasya dimai diyo yona prachodayad om bhurbhuvasva tat savitur varenyam bargo devasya dimai Diyo yona prachodayat Om bhurbhuvasva tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi Diyo yona prachodayat Om shanti Shanti, Shanti, Shanti. Beim Om kriege ich immer eine ganz andere Stimme.
Thank you.
Du hast ja mit Swami immer Essenszeiten ausgemacht. Ich hoffe, die ist jetzt noch nicht überschritten.
Nein, hier habe ich eine andere Essenszeit verabredet. Da habe ich gesagt, Baba, es geht darum, wie du kommst. Das bestimmst du. Da kann ich nichts für. Das ist deine Schuld.
Gut, da bin ich ja froh, dass du dich jetzt eine Verabredung mit Baba irgendwie nicht einhalten konntest.
Ja, nein, nein.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Und ich muss wirklich noch schmunzeln erwähnen, dass Inge ihr Fläschchen mit dem Amrit gut zugeklebt hat, dann nochmal in eine Plastikfolie getan hat, auch ordentlich zugeklebt und dann noch in eine Tupperdose gepackt hat, damit ja nichts verdunstet. Vielleicht erfahren wir ja eines Tages noch, wie sich das weiterentwickelt hat. Für heute danke an Sigrid von Linting und auch an Inge. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.